Dieser Podcast wird Ihnen von der österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 18 von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Silvana Strieder und ich darf Sie herzlich begrüßen. Kaum etwas beschäftigt uns Menschen so sehr wie die Hoffnung auf ein langes und vor allem gesundes Leben. Der diesjährige APO-Kongress in Pörtschach widmete sich dem Thema Anti-Aging und Longevity. Aber was ist wissenschaftlich fundiert und was nur Marketingversprechen? Welche Rolle können Apothekerinnen und Apotheker in der Beratung zu Anti-Aging-Produkten spielen? Und wo liegen die Grenzen zwischen sinnvoller Supplementierung und übertriebenen Erwartungen? Meine Kollegin Dr. Irene Sen hat dazu im Nachtrag zum Kongress mit den beiden Tagungspräsidenten, Magister Susanne Ergot-Badawi und Universitätsdozent Dr. Peter Janssen-Dürr, gesprochen. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in die neuesten Erkenntnisse der Altersforschung.
Herzlich willkommen zu ÖAZ im Ohr, dem Podcast für Apothekerinnen und Apotheker in Österreich. Anti-Aging und Longevity, zu Deutsch Langlebigkeit, das war das Thema des diesjährigen APO-Kongress, der von 13. bis 15. Juni in Pörtschach am Wörthersee stattgefunden hat. Wir wollen heute über die Highlights der Fortbildung sprechen, von Polyphenolen über Mitochondrien bis zu praktischen Beratungstipps für den Apothekenalltag. Mein Name ist Irene Sen und ich freue mich sehr, heute die beiden Tagungspräsidenten des APO-Kongress bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Frau Magister Susanne Ergot-Badawi, Präsidiumsmitglied der Apothekerkammer und Vorsitzende des Fachausschusses Fortbildung. Hallo.
Hallo.
Und Herr Universitätsdozent Dr. Peter Janssen-Dürr, Biologe und Biochemiker, der sich der Grundlagenforschung zu Altersprozessen verschrieben hat. Hallo und herzlich willkommen.
Grüße Sie.
Frau Magister Ergot-Badawi, Sie haben als Tagungspräsidentin betont, dass es für Apothekerinnen und Apotheker sehr wichtig ist, sich auch im Bereich Anti-Aging fortzubilden. Warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig?
Ja, in Zeiten wie diesen, wo auch sehr viele Produkte im Bereich der Anti-Aging in Social Media und auch online angeboten wird von Influencern und Personen, die sich damit überhaupt nicht wissenschaftlich beschäftigen und keinen seriösen Hintergrund haben, ist es umso wichtiger, dass sich Apothekerinnen und Apotheker mit diesen Produkten und den Hintergründen beschäftigen und sich ein Update holen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ja, Universitätsdozent Janssen-Dürr, die Altersforschung hat in den letzten 30 Jahren immense Fortschritte gemacht. Gleichzeitig haben Sie aber am Kongress betont, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Forschungsergebnisse zu übertragen in die Praxis. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erläutern?
Die Sache ist ziemlich einfach. Die Altersforschung hat seit 30 Jahren einen großen Aufschwung genommen, weil die Kollegen eingesehen haben, dass man sich, wenn man sich nur mit dem menschlichen Altern beschäftigt, da kommt man nicht weit, weil da müsste man, um ein Alterungsexperiment durchzuführen, müsste man sein ganzes Berufsleben aufwenden. Das heißt, man hat dann angefangen, mit kurzlebigen Modellorganismen zu experimentieren. Zum Beispiel Fadenwürmer, die leben 3 Wochen, oder Fruchtfliegen, die leben 3 Monate. Und bei Experimenten zur Biologie des Alterns bei diesen Organismen ist man sehr schnell weitergekommen bezüglich der molekularen Mechanismen. Vieles von dem, was wir bei Fliegen und Würmern gelernt haben, lässt sich mittlerweile auch in Experimenten mit Säugern, das ist in der Regel die Hausmaus, Mus musculus, lassen sich viele positive Effekte und auch viele Mechanismen reproduzieren. Und das ist gut so, das gibt uns einen großen Optimismus im Feld. Zur gleichen Zeit muss man allerdings bedenken, dass die Übertragung von der Maus auf den Menschen ein absolut nicht triviales Unterfangen ist. Wie wir im Feld schon gemerkt haben, im Bereich der Krebsforschung, 90% der Sachen, die in der Krebsforschung an Mäusen funktionieren, haben beim Menschen nicht funktioniert. Und ich habe auf diesem Meeting auch ein Gedankenexperiment vorgestellt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein genialer Alternsforscher, haben eine Prozedur oder ein Produkt entwickelt, mit dem Sie einen 50-Jährigen behandeln, dass er mit 80 immer noch genauso jung oder jünger ist als mit 50, dann müssten Sie dazu eine sehr umfangreiche Studie über 30 Jahre machen mit menschlichen Probanden unter kontrollierter Umgebung. Das funktioniert überhaupt nicht. Also unser Problem ist, dass wir bis zur Maus alles sehr gut verstehen und dass die Umsetzung auf den Menschen naturgemäß neue Ideen und neue Verfahren erfordert. Das ist zum Teil durchaus schon in der Pipeline, aber so wirklich angekommen sind diese Prozeduren noch nicht. Also ich zum Beispiel kann sagen, dass ich keine von den Substanzen, die in der Literatur aus Mausexperimenten als Anti-Aging gehandelt werden, sowas nehme ich nicht ein, bis es nicht belastbare Studien gibt. Oder, da können wir nachher auch noch drauf kommen, manche dieser Wirkstoffe können ja auch Krankheiten für die Behandlung von Krankheiten verwendet werden, obwohl sie eigentlich als Anti-Aging-Moleküle gedacht sind. Und da ist dann natürlich ein kurzfristigerer Einsatz möglich. Aber so im Prinzip die Pille gegen das Altern für den Menschen sehe ich noch nicht.
An welchen Kriterien wird da gearbeitet, um diese Übertragbarkeit zu verbessern?
Naja, der Goldstandard ist eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie mit, wenn man sich die menschliche Vielfalt anschaut, wahrscheinlich n gleich mindestens 200 über 30 Jahre. Das wird so schnell nicht sein, ja.
Ja, ein wichtiges Thema waren die Polyphenole am Kongress und die Frau Professor Martreiter Sokolowski hat die seneszenten Zombiezellen, wie sie es nannte, da auch thematisiert. Können Sie vielleicht kurz erläutern, was diese Zellen machen und warum die auch als therapeutisches Target diskutiert werden?
Ja, das ist relativ einfach. Also ich sage jetzt vielleicht was zur Frau Martreiter Sokolowski. Die Frau Martreiter Sokolowski, die Frau Teresa Kaserer aus Innsbruck und der Herr Markus Schosserer aus Wien, die alle auf dem Kongress direkt oder indirekt vertreten waren, sind mit mir zusammen in einer vom FWF geförderten Forschergruppe zur Entwicklung von neuen Senolytika. Das sind also Substanzen, die seneszente Zellen spezifisch abtöten. Was sind nun seneszente Zellen? Das hat angefangen im Jahr 1964 mit Leonard Hayflick. Der hat zum ersten Mal im Reagenzglas seneszente Zellen entdeckt. Man hat damals gesagt, wunderschön, da kann man Alterung von menschlichen Zellen im Reagenzglas studieren. Aber die meisten Kollegen haben abgewinkt und gesagt, das ist vollkommen artifiziell. Das Blatt hat sich gewendet vor ungefähr 20 Jahren, als man herausgefunden hat, dass seneszente Zellen bei ganz normalen Mäusen, auch bei Menschen, mit dem Alter zunehmend und systematisch mehr werdend auftreten. Das heißt, jeder von uns hat zum Beispiel in der Haut im Alter von 70 Jahren hat er irgendwas zwischen 1% und 4% seneszente Zellen. Und was wir noch wissen aus vielen Tierexperimenten, diese seneszenten Zellen werden als Zombiezellen bezeichnet, weil sie sich einerseits nicht mehr teilen. Man könnte also denken, sie leben nicht mehr. Andererseits leben sie aber sehr wohl, sie teilen sich bloß nicht mehr. Und alle seneszenten Zellen haben eine Eigenschaft angenommen, die für den Wirt sehr schlecht ist. Das ist der sogenannte seneszenzassoziierte sekretorische Phänotyp, SASP genannt. Damit bezeichnet man einen großen Cocktail von Molekülen, die diese seneszenten Zellen permanent von sich geben und damit einerseits andere Zellen in die Seneszenz treiben und natürlich auch die Gewebsalterung vorantreiben. Also das ist mittlerweile sehr klar. Diese Zombiezellen, die schaden uns und die sterben nicht. Und deswegen ist eines der wesentlichen Konzepte in der Altersforschung jetzt, neue Substanzen zu finden, mit denen man spezifisch seneszente Zellen abtötet, ohne nicht seneszente Zellen sozusagen zu schädigen. Eine zweite Version von dieser Strategie besteht darin, dass man die seneszenten Zellen einfach ihrer Waffen beraubt. Das heißt, wenn es mir gelingt, in den seneszenten Zellen die Sekretion dieser schädlichen Moleküle, das sind Proteine, Lipide, alles Mögliche, wenn es mir gelingt, die Produktion dieser sezernierten Stoffe abzuschalten, da gibt es auch bestimmte Experimente dazu, dann kann dieser Zombie ruhig da bleiben, weil er nicht mehr stört. Und diese beiden Strategien, die sind komplementär und Also wir haben uns in der FF-Forschergruppe auf Senolytika versteift und da waren ja auch einige Beispiele auf diesem APO-Kongress zu sehen.
Da sind beispielsweise auch die Polyphenole zu erwähnen. Ist das richtig oder von welchen Substanzen sprechen wir hier?
Naja, die Senolytika, also wenn wir jetzt zu dem Vortrag von der Frau Madreiter-Sokolowski kommen, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Also die Frau Madreiter-Sokolowski hat sich anfangs mit Resveratrol beschäftigt. Das ist eine Substanz, die ist schon lange in der Literatur. Das ist ein Polyphenol, das hat 1001 verschiedene Eigenschaften. Und weil es so unspezifisch ist, gibt es in der Literatur viele verschiedene Berichte, was es Resveratrol kann und was es nicht kann. Und im Rahmen von unserer Forschergruppe hat sich die Frau Madreiter-Sokolowski auf die Suche gemacht über einen chemoinformatischen Ansatz, dass sie nach Naturstoffen sucht, die dem Resveratrol ähnlich sind, aber von dem unterschieden werden und damit spezifischere Senolytika herauszufinden. Und da sind sie relativ weit. Und sie hat zum Beispiel neben den Resveratrol-Analogen hat sie auch dann einige Daten gezeigt mit Katechinen. Das sind auch so Moleküle, mit denen man seneszente Zellen abtöten kann. Und der Ansatz von Frau Madreiter-Sokolowski ist so ähnlich wie bei uns. Es geht um die Mitochondrien. Also sie schauen halt, dass sie seneszente Zellen abtöten können, indem sie zum Beispiel die Mitochondrien mit Calcium überladen. Und das ist dann nur in den seneszenten Zellen so. Und auf diese Weise können sie dann seneszente Zellen spezifisch abtöten. Das funktioniert schon ganz gut in vitro.
Sehr spannend. Frau Magister Ergut-Badawi, es sind ja Resveratrol oder auch die Katechine, gerade aus grünem Tee, werden auch viel nachgefragt in den Apotheken. Was haben die Teilnehmerinnen jetzt mitnehmen können von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wie überträgt man das an die Tara?
Naja, das waren schon auch ambivalente, also unterschiedliche Erkenntnisse. Oder es war jetzt nicht so, Peter, wenn du das auch so siehst, ich glaube, es war nicht so eindeutig, oder?
Das Resveratrol hat viele Wirkungen, viele Nebenwirkungen,
ja.
Hat keine eindeutige Wirkung. Insofern wird es nicht empfohlen. Und diese Resveratrol-Analoga, die da gesucht werden, sollen halt dann auf eine spezifische Wirkung, nämlich die Senolyse, getrimmt werden. Soweit sind wir noch nicht. Ja, aber das ist ein Prozess. Das Projekt läuft ja noch bis Ende nächsten Jahres.
Ja.
Was ich mitgenommen habe, war, dass die Supplementierung mit Antioxidantien grundsätzlich fragwürdig ist. Ja, also dass es jetzt nicht bewiesen oder erwiesen ist, dass das auch wirklich was bringt.
Ja, ich glaube, Antioxidantien sind überhaupt sehr viel am Kongress diskutiert worden und eben auch, dass sie sehr gegensätzliche Effekte zeigen. Ist das richtig?
Ja, man muss das so sehen. Also wir haben bei uns mal so ein Paper geschrieben. Wir sehen also vitalitätsassoziierte ROS und schädliche ROS. Also wir sehen, also ROS sind reaktive Sauerstoffspezies. Das sind nicht nur Radikale, sondern alle oxidativen Verbindungen, die in der Natur vorkommen. Und was wir wissen, einige Signaltransduktionen, die für die Viabilität von Zellen wichtig sind, haben als sekundären Messenger zum Beispiel das Superoxidanion. Das heißt, wenn ich das Superoxidanion abtöte, um die Zelle vor oxidativem Stress zu schützen, dann schieße ich ein Eigentor, weil die Zelle dann nicht leben kann. Und das Problem ist, dass diese reaktiven Sauerstoffspezies sehr schwer sozusagen dingfest zu machen sind. Die sind sehr kurzlebig. Wir haben keine vernünftigen Messmethoden, um sie eindeutig in einer Zelle voneinander zu unterscheiden. Und also wir wissen, dass viele ROS die Alterung vorantreiben und es gibt aber ein paar, von denen wir wissen, die sind essentiell. Also wenn ich jetzt global sage, alle oxidativen Verbindungen ausschalten, erweise ich der Zelle einen Bärendienst, dann wird sie absterben.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung sehr, sehr intensiv mit Mitochondrien. Können Sie uns die zentrale Rolle der Mitochondrien im Altersprozess erklären, bitte?
Ja. Also die Mitochondrien sind ja sehr vielfältige Organellen. Die sind auf der einen Seite wichtig für die Energieproduktion und der Zuhilfenahme von Sauerstoff. Also die oxidative Phosphorylierung ist die Methode, mit der alle Lebewesen den Sauerstoff verwenden können, um durch Oxidation von Nährstoffen wie zum Beispiel Zucker oder Fette Energie zu gewinnen in Form von ATP. diese Oxidation, diese kalte Oxidation, die in den Mitochondrien stattfindet, führt dazu, dass diese wunderschöne Maschine, die Atmungskette, die mitochondriale Atmungskette, die macht ab und zu Fehler. Und bei diesen Fehlern entstehen dann am Komplex 1 und Komplex 3 der Atmungskette entstehen dann diese reaktiven Sauerstoffspezies. Und also es entsteht zunächst das Superoxid und es wird dann über verschiedene Schritte auch in Wasserstoffperoxid und in das Hydroxylradikal umgewandelt. Und deswegen sind diese Kraftwerke der Zelle so ähnlich wie Kohlekraftwerke. Sie sind natürlich wichtig, um die Energie bereitzustellen, aber sie haben eben auch ihre Nebenprodukte, die dann auch zur Zellalterung beitragen. Der andere Mechanismus, über den Mitochondrien zur Zellalterung beitragen, ist, dass sie die Schaltstelle sind, mit der die Zelle entweder getötet wird oder überleben kann. Also sogenannte Apoptose, der programmierte Zelltod, wird im Wesentlichen von den Mitochondrien gesteuert. Also die Zelle ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass es den Mitochondrien gut geht. Und im Alter ist es so, das kann man nachweisen in allen tierischen Geweben, dass mit dem Alter die Mitochondrienfunktion sich verändert, meistens unpräziser wird und der oxidative Stress zunimmt. Da gibt es dann Abwehrsysteme, die halten aber auch nicht ewig. Und also die Mitochondrien sind der wesentliche Treiber der zellulären Seneszenz. Ein Kollege in der Mayo-Klinik hat ein Experiment gemacht, wo er etwas fragwürdig, aber immerhin, das Argument ist okay, alle Mitochondrien aus einer Zelle rausgeschmissen hat und diese Zelle dann mit Seneszenzstimuli behandelt hat, die sind aber nicht in die Seneszenz getreten. Also wir wissen, Mitochondrien sind essentiell, damit die Zellen leben und sie sind auch essentiell, damit die Zellen überhaupt in Seneszenz gehen. Jetzt kann man sich fragen, warum ist dieser Mechanismus der zellulären Seneszenz immer noch in unseren Genen verankert? Und der Grund ist relativ einfach, die zelluläre Seneszenz ist im Alter sehr schädlich, ist aber in der Embryonalentwicklung essentiell für bestimmte entwicklungsbiologische Prozesse. Da treten seneszente Zellen auf, führen ihre Arbeit durch und werden dann vom Immunsystem abgeräumt. Das Gleiche gilt bei der Wundheilung. Im adulten Organismus sind auch seneszente Zellen sehr wichtig, treten kurzfristig auf, schließen die Wunde und werden wieder abgeräumt. Und im Alter funktioniert die Immunabwehr nicht. Und deswegen persistieren die seneszenten Zellen und dann fängt es an, gefährlich zu werden.
Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, sehr grundlegender Prozess, der auf sehr, sehr viele Alterungsvorgänge dann übertragbar ist oder denen zugrunde liegt eigentlich.
Nahezu universell, würde ich sagen.
Ja. Sie beschäftigen sich auch sehr intensiv mit Hautalterung und den Mechanismen, die da stattfinden. Was sind hier die aktuellen Erkenntnisse?
Also die Hautalterung, da möchte ich gerne den Kollegen Gruber, der hat einen sehr schönen Vortrag über die Hautalterung gehalten. Also was wir selber machen, wir schauen uns die seneszenten Fibroblasten in der Dermis an. Die akkumulieren in der Dermis. In der Epidermis akkumulieren seneszente Melanozyten. Und wir wissen zum Beispiel, dass seneszente Zellen, also seneszente Fibroblasten in der Dermis Signale an die Epidermis ausschicken, dass die Epidermis altert. Also da gibt es einen Signalweg, der noch nicht so gut erforscht ist. Und wir wissen, dass viele Proteine, die von den seneszenten Zellen ausgeschüttet werden, zum Beispiel gerade in der Bindegewebe, also in der Dermis, die Kollagenfasern beschädigen und die ganze Architektur zerstören. Da gehen, glaube ich, auch viele in die Apotheke, um die Falten loszuwerden. Und das ist ein ziemlich gut etabliertes Gebiet. Der Kollege Gruber aus Wien, der hat dort einen sehr schönen Vortrag gehalten. Er ist also Lipidforscher und hat das Gebiet etwas bereichert. Dadurch, dass er im SASP hat er also sehr viele oxidierte Lipide gefunden. Und diese Bestandteile des SASP sind also Signalmediatoren, Zündungsreaktionen vorantreiben und die auch andere Zellen beschädigen können. Und er hat ein wirklich tolles System entwickelt. Also wir sehen normalerweise unsere Proteine, die Seneszenz vermitteln, die sehen wir in der Immunfluoreszenz mit Antikörpern. Und bei den Lipiden ist es mit den Antikörpern sehr schwierig und er hat sich da sehr groß ins Zeug gelegt und hat ein sogenanntes massenspektrometrisches Imaging gemacht in der Haut. Er sieht also die Lipide, die oxidierten Lipide in der Haut, kann er über eine neue mikroskopische Technik, die kann ich jetzt nicht auf die Schnelle erklären, die läuft da so, dass man quasi Pixel für Pixel ein Hautareal ins Massenspektrometer schickt und dann weiß, welche Lipide da drin sind, überhaupt welche Moleküle da drin sind. Und da hat er uns wunderschöne Bilder gezeigt von alten Zellen, in denen oxidierte Lipide sich akkumulieren und in Hautbiopsien als auch in rekonstruierter Haut. Das ist auch ein sehr schöner Vortrag gewesen. Was er auch gezeigt hat, was wir also von der Kultur von seneszenten Zellen in vitro schon wissen, ist, dass diese Zellen die Mitochondrien mehr oder weniger abschalten und umschalten auf Glykolyse, weil die Mitochondrien nicht funktionieren. Und er hat dann gezeigt, dass in seinen Hautmodellen, dass da auch ein Nebenweg der Glykolyse aktiviert wird. Das ist der sogenannte Pentosephosphat-Pathway. Das ist ein Nebenweg der Glykolyse, wo Energie aufgewendet wird, um NADPH zu produzieren. Und das ist das wichtigste Antioxidant, was wir bei uns im Körper produzieren können. Das ist also ein Schutzmechanismus gegen den Alterungsprozess. Und was er dann noch gezeigt hat, er ist ja auch in seinem Christian-Doppler-Labor unterwegs, dass man diese Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, die die Schutzfunktion gegen den oxidativen Stress ausführt, dass man die mit einem Extrakt von, ich weiß es nicht mehr, von Kamelien, glaube ich, dass man die aktivieren kann. Das war ganz ein netter Vortrag. Ja.
Sehr interessant, ja. Ein sehr, sehr wichtiger Schutzmechanismus gegen den Alterungsprozess ist auch der Sonnenschutz. Was ist hier wichtig in der Apotheke zu wissen, Frau Magister Agot-Batavi?
Ja, also ich glaube, dass wir nach dem Kongress in Börtschach wieder mal eine Bestätigung gekriegt haben, wie wichtig Sonnenschutz ist. Guter Sonnenschutz, effektiver Sonnenschutz. Wir haben es ja auch vom Herrn Professor Gruber, er hat uns ja gezeigt und bildlich dargestellt. Peter Janssen-Dürr hat es jetzt gerade auch erklärt, wie diese reaktiven Lipide aus den seneszenten Zellen an das Kollagen anhaften, sich binden, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Und somit kommt es zu Entzündungen oder vorzeitiger Zellalterung. Also wir haben, glaube ich, schon die Bestätigung gekriegt, wie wichtig bei der Beratung ein guter Sonnenschutz ist. Und das haben wir auch dann somit auch die wissenschaftlichen Hintergründe, wie denn das funktioniert, nämlich diese Zellalterung. Das habe ich wirklich sehr gut gefunden, dass wir da eine Bestätigung kriegen, weil oft die Menschen in die Apotheke kommen und sagen, ja, na, ich brauche ja nicht so einen starken Sonnenschutz, meine Haut haltet das eh aus und mit diesem Wissen gewappnet können wir noch besser beraten und darauf hinweisen, sich wirklich gut gegen die Sonne zu schützen.
Ja, weil es auch unsichtbare Gefahren gibt und unsichtbare Schäden.
Genau.
Ja.
Ja, das ist sicher eine der besten Präventionsmaßnahmen, die Sie setzen können gegen Hautalterung. Also meine Gruppe arbeitet ja auch über die UVB-induzierte Hautalterung. Da haben wir auch Biopsiematerial und haben auch so Skin Equivalence. Wir haben jetzt auf diesem Kongress nicht präsentiert, aber wir haben gefunden, dass wenn die Hautzellen bestrahlt werden mit UV, dann kommt es eben zu einem Problem mit den Mitochondrien und da gibt es einen Abwehrmechanismus, der heißt Mitophagie. Das heißt, alte, kaputte Mitochondrien können abgebaut werden und aus den Rohstoffen werden dann neue, gesunde Mitochondrien produziert. Und das ist so eines der Highlights aus unserer Arbeit. Das haben wir gerade heuer im Aging Cell publiziert. Da sehen wir, welche Mitophagie-Proteine hier die Arbeit machen. Und wenn wir die Mitophagie, also die Verbesserung der Mitochondrien, stoppen, dann werden die Zellen nicht seneszent, sondern sterben. Und dann sind sie weg. Und das ist natürlich, wenn auf der gesamten Haut die Fibroblasten wegsterben, ist auch nicht gut.
Genau. Und was ich mir auch gemerkt habe, ist, dass, ich hoffe, ich sage das da jetzt richtig, aber dass je älter wir werden, umso schwieriger ist es für die Haut, sich zu regenerieren. Stimmt das?
Mit Sicherheit.
Also je älter man wird, umso mehr sind dann die seneszenten Zellen und umso schwieriger ist es, dass eben Oxidation oder Entzündungsmechanismen abgewehrt werden von der Sonne. Schutz ist sowieso in jedem Alter wichtig, aber je älter, umso schwieriger ist es für die Haut, sich zu regenerieren.
Ja, umso wichtiger wird es nochmal im Alter.
Wenn wir nochmal kurz bei der Seneszenz bleiben, würde ich noch gerne den Vortrag von meinem langgedienten Kollegen Johannes Grillari vor den Vorhang holen. Er hat nämlich, nach dem, was ich jetzt so beurteilen kann, ein sehr schönes Modell mit einem von ihm selbst entwickelten Senolytikum präsentiert. Und das hat meines Erachtens ein sehr großes Potenzial. Und zwar geht es zurück auch auf Studien mit der Rolle von Lipiden bei der zellulären Seneszenz. Und da gibt es eine Fettsäure, das ist die Arachidonsäure. Das ist also ein wichtiges Stoffwechselprodukt. Und wenn die Arachidonsäure verstoffwechselt wird, dann entstehen auch Metaboliten, die dann Signalwirkung haben. Und was die Gruppe vom Johannes Grillari gefunden hat, sie haben gefunden, wenn sie in seneszenten Zellen den Abbau der Arachidonsäure blockieren durch zwei Hämmer von zwei Enzymen, dann akkumuliert diese Arachidonsäure in den Zellen und das ist der normalen Zelle gleich, aber die seneszenten Zellen, die sterben dann ab. Und sie haben also diese Inhibitoren von zwei von diesen Enzymen, die die Arachidonsäure umwandeln, haben sie dann als Senolytikum Mäusen verabreicht und diese Mäuse leben länger, sind auch fitter. Und das ist, soweit ich das sehe, ein sehr schönes in Österreich hergestelltes Senolytikum, was viel Potenzial hat. Und man sieht an dieser Forschung auch, dass das Mausmodell dann doch nicht die Endstation sein muss, weil sie sich eben überlegt haben, dass es menschliche Erkrankungen gibt, wo diese Arachidonsäureüberlastung auch in klinischen Situationen wichtig sein könnte. Und mehr will ich jetzt da nicht ins Detail gehen, weil das waren, glaube ich, confidential, die Daten. Jedenfalls sieht man da auch in Mausmodellen, dass ein sogenanntes Senolytikum auch für Mausmodelle für verschiedene Erkrankungen verwendet werden kann. Und da gibt es auch in der Literatur viele Beispiele, wo man das versucht hat. Es gibt alles Mögliche. Seit die Senolyse ins Gespräch gekommen ist, habe ich schon 50 Papers gesehen, wo man Alzheimer kurieren will und so weiter. Aber wenn man sich die Evidenzenlage anschaut, auch wenn das hochgradig publiziert ist, da sind diese Mausexperimente oft doch sehr dünn. Also man möchte das gern machen. Und das war jetzt, was ich gerade erwähnt habe, war eine von den Studien, wo ich denke, da würde ich sehr viel Hoffnung drauf setzen.
Ja, sehr spannend. Sie haben eingangs auch erwähnt, dass es Wirkstoffe gibt, die für bestimmte Krankheiten schon eingesetzt werden und auch als Anti-Aging-Wirkstoffe verwendet werden. Von welchen Wirkstoffen sprechen wir hier?
Kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie den Kollegen Greyer fragen, dann sagt er, es ist Aspirin.
Ja.
Oder Diclofenac. Es gibt Metformin, gibt es auch in den USA eine Studie mit menschlichen Probanden. Der große Vorteil von Metformin ist, es wird seit 30 oder 40 Jahren bei Diabetes verabreicht als Dauermedikation. Das heißt, dass Metformin über 30 Jahre eingenommen keine gravierenden Probleme macht, weiß man. Und insofern ist auch da eine Studie zugelassen worden, dass man versucht, bei mittelalten Personen durch Metformin quasi dann doch mal die Verlangsamung des Alterns beim Menschen zu sehen. Das ist, glaube ich, nicht ganz unbegründet, die Hoffnung.
Vielleicht zum Abschluss noch ein anderes Thema, das jetzt nicht direkt mit der Altersforschung zu tun hat, aber auch mit, ich sag mal, älteren Kunden und Kundinnen in der Apotheke. Das ist die Medikationsanalyse. Das ist weitaus mehr als nur ein Interaktionscheck, eben gerade bei älteren multimorbiden Menschen, die häufig bei uns in der Apotheke sind. Das hat uns die Frau Professor Dartsch hat uns das sehr deutlich am Kongress präsentiert. Warum ist die Medikationsanalyse so wichtig, Frau Magister Agot-Badawi?
Ja, Menschen werden immer älter und je älter sie werden, umso mehr Medikamente brauchen sie. Und je älter der Mensch wird, umso schwächer meistens werden die Organe, wie zum Beispiel Leber, Niere. Und die Medikamente, die man einnimmt, die lassen ja auch Spuren und können auch die Organe schwächen, wie zum Beispiel die Niere. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich die Medikation dieser älteren Menschen genau anschaut, eine Medikationsanalyse durchführt, um Wechselwirkungen und Nebenwirkungen von diesen Medikamenten zu vermindern bzw. zu vermeiden. Es gibt Medikamente, die überhaupt nicht geeignet sind für ältere Menschen. Und da gibt es eigene Listen, wo man nachschauen kann, wie zum Beispiel die Priskusliste. Bestimmte Medikamente verursachen auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Delir oder eben Organschäden. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich diese Medikationen anschaut. Und laut einer Studie ist jeder Euro, den man hier investiert in eine Medikationsanalyse, erspart dem Gesundheitssystem fünfmal so viel an Kosten. Und 20% der stationären Aufenthalte in den Krankenhäusern sind auf Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten bei älteren Menschen zurückzuführen. Und deswegen gibt es da noch sehr viel zu tun. Und das ist ein sehr breites Feld für unsere Apothekerinnen und Apotheker, die wir ja darauf spezialisiert sind.
Ja, aber sehr wichtige Schraube, an der man drehen kann als Apotheker oder Apothekerin, weil man einfach auch den Überblick hat über die Gesamtmedikation.
Genau, und damit kann man ja natürlich auch die Lebenserwartung bzw. überhaupt die Lebensqualität dieser Menschen verbessern. Ja, also bei der Longevity geht es ja darum, dass man die Lebensspanne auch verbessert im hohen Alter und die Qualität erhöht. Und das kann auf jeden Fall eine Medikationsanalyse auch machen.
Ja, also nicht nur das Leben verlängern, sondern auch die gesunden Jahre verlängern.
Ich hätte jetzt noch gern über drei Vorträge gesprochen. Zunächst mal, wir hatten zu Beginn eingeladen einen Bioethiker, den Professor Knell aus Bonn. Und der hat sozusagen ein Buch geschrieben, das heißt Die Eroberung der Zeit. Und da geht es darum, wenn wir schaffen, die Kompression der Morbidität, das ist das Ziel der Alternsforschung, nicht, dass die Leute ewig leben und lang krank sind, sondern dass man möglichst lang gesund lebt und dann die Morbidität auf wenige Jahre komprimiert, dann meinte der Kollege, der Bioethiker, hat gesagt, ja, das ist eigentlich eine super Sache und es könnte verwendet werden, um unterschiedliche Potenziale des Menschseins endlich mal auszuleben. Er warnt davor, wenn die Verlängerung der Gesundheitsspanne, wenn das irgendwann mal wirklich möglich ist, muss man davor warnen, dass nicht eine Zweiklassengesellschaft entsteht, dass die einen sich das leisten können, die anderen sich das nicht leisten können. Aber die Lebensverlängerung sieht er als kulturelle Herausforderung. Damit würde nämlich die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen in ihrer Lebenszeit, wenn sie länger arbeiten, müssen sie pro Woche weniger arbeiten. Das ist mal die Hypothese hier. Und haben dann Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die sie auch interessieren. Hippokrates, vita brevis, ars longa. Das Leben ist viel zu kurz, um alles zu sehen, was es zu sehen gibt, was interessant ist. Und da ist natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz, wurde auch gleich in der Diskussion hinterfragt, von wegen Pensionssystem und so weiter. Ich glaube, dass hier die Alternsforscher gut daran täten, da ein bisschen umzudenken. Es gibt durchaus andere Modelle, wie eine Gesellschaft organisiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel von Kohai Saito, der hat einen Bestseller geschrieben über eine neue Art der Ökonomie, wo es also darum geht, die Ideologie, dass das Wachstum ständig weitergehen muss, müsste man auf den Prüfstand stellen. So, das war jetzt die kurze Rede über diesen Vortrag. Das fand ich ein sehr interessantes Modell, da werden wir auch noch drüber reden. Das andere war ein Vortrag von meinem Kollegen Bert Hoppmeier aus der Zoologie. Der hat nämlich gesagt, Altern ist vielleicht vermeidbar und hat ein Beispiel gebracht. Er arbeitet an einem Süßwasserpolypen, der heißt Hydra. Und diese Hydren, das sind kleine, so die sind vielleicht 2 Zentimeter große Süßwasserpolypen. Die leben im Labor und vegetativer Fortpflanzung, ohne dass sie jemals irgendwelche Alterserscheinungen zeigen würden. Und das Geheimnis, warum die Hydra ein unsterblicher Organismus ist, ist eine permanente Stammzellproliferation ganz ohne Altern. Und das ist natürlich die Blaupause, wie die Verlängerung des Lebens möglicherweise steuern könnte. Und was die Kollegen noch gefunden haben, sie haben einen Stamm von Hydra selber gefunden. Die sind auch unsterblich, die altern nicht. Aber wenn man sie zum Beispiel in kaltes Wasser setzt, dann machen sie in 6 Wochen einen Alterungsprozess durch. Und ich glaube, aus diesem Modell könnte man sehr viel lernen über Mechanismen, wie man den Alterungsprozess vermeiden kann. Und bevor jetzt jemand sagt, ich habe eine Logorö, würde ich noch gern den Vortrag vom Kollegen Geiger, der auch eines der Highlights war. Der Vortrag hieß Alterung und Verjüngung von Stammzellen und des Immunsystems. Das ist ein sehr vollmundiger Titel. Ich muss sagen, er ist diesem Anspruch vollkommen gerecht geworden. Er zeigt also bei Mäusen und bei Menschen, wir sehen mit dem Alter eine Abnahme der Organfunktion und eine Zunahme altersassoziierter Erkrankungen. Und das kann darauf zurückgeführt werden, dass die Stammzellen, die für die verschiedenen Gewebe immer die Reparatur erledigen, dass die eben selber altern. Und dem Herrn Geiger ist es gelungen, aus dem Knochenmark Stammzellen zu isolieren. Und er findet, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen den Stammzellen in alten Mäusen und jungen Mäusen. Insofern, als die Stammzellen in den jungen Mäusen eine Asymmetrie haben, also immer asymmetrische Zellteilungen machen, und als solche kann die Mutter immer Stammzelle bleiben. Wenn die Zellen alt werden, dann verlieren sie diese Symmetrie und dann entstehen zwei Zellen, von denen keine mehr Stammzelle ist. Und er hat dann einen einfachen Trick gefunden mit einer Verbindung und etwas Verständnis der Epigenetik. Wenn er diese Verbindung auf die alten Stammzellen draufgibt, dann werden diese Stammzellen verjüngt. Und wenn er diese Verbindung den Mäusen verfüttert, dann sieht er, dass die Mäuse phänotypisch verjüngt sind und auch die epigenetische Uhr zurückgestellt wird. Das war wirklich faszinierend. Auch hier sind wir natürlich wieder vor der Frage, wann können wir wie damit beim Menschen was machen? Sicherlich nicht nach dem Motto, wir geben jetzt diese Substanz allen und alle werden fröhlich 150, sondern man muss natürlich, auch da, glaube ich, wird der Schlüssel zum Erfolg sein, dass man für diesen Wirkmechanismus sich ein Krankheitsbild aussucht, an dem man dann diese Dinge ausprobieren kann. So, das waren die Highlights von dem Kongress. Ich hätte noch ein paar auf Lager, aber das muss ja nicht sein. Highlight heißt Highlight.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die aktuellen Erkenntnisse aus der Altersforschung. Frau Magister Argot Badawi, wie finden wir in der Apotheke jetzt die Balance zwischen dieser wissenschaftlichen Evidenz und den Kundenerwartungen, mit denen wir konfrontiert sind?
Naja, wir haben ja schon in puncto Hautschutz zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse erhalten und gehört, die ja auch wirken, auch zum Beispiel bei Produkten, die die Haut aufhellen zum Beispiel. Also wir haben gelernt, wie diese Produkte funktionieren. Also da gibt es schon, also das kann man eins zu eins umsetzen in der Beratung. Und natürlich im Bereich des Anti-Agings ist es noch nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es was bringt. Ja? Wenn man es jetzt kurzfristig, und das sagen wir immer schon, wenn man diese Produkte kurzfristig einnimmt, kann man das einnehmen, aber nicht auf Dauer. Also das gilt für, hat bis jetzt gegolten und das wird es weiterhin gelten, bis es wissenschaftliche Studien gibt, die belegen, dass bestimmte neue Produkte eben auch wirklich das Leben noch besser verbessern können, die Lebensqualität.
Ja, man weiß einfach noch nicht alles.
Man weiß noch nicht alles und man muss vorsichtig sein und es nur kurzfristig für anwenden und einnehmen. Auch zum Beispiel beim Kollagen haben wir gehört, da gibt es einfach, einerseits kann es durch Sonneneinstrahlungen, kann die Haut gestört oder beeinträchtigt werden und es kann zu Zellalterung kommen. Andererseits, die Einnahme von Kollagen bringt nichts. Ja? Also es ist nur ein Eiweiß, das man einnimmt, aber grundsätzlich führt es nicht zu einer Hautstraffung. Ja? Und das sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und wir Apothekerinnen und Apotheker sind ein freier Beruf und es kann auch jeder von uns und jede von uns sich aussuchen, wie sie damit umgeht in der Beratung. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sich die wissenschaftlichen Hintergründe auch holt.
Genau, danke schön. Zum Abschluss eine Frage jeweils an Sie beide, bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie einem 60-Jährigen oder einer 60-Jährigen heute eine evidenzbasierte Anti-Aging-Empfehlung geben müssten, was wäre das?
Moderate Bewegung, moderat Essen, viele soziale Kontakte, wenig Stress.
Da kann ich mich auch noch anschließen. Von mir gibt es auch die Empfehlung, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, wenig Stress und viel Freude am Leben zu haben. Das tut gut und verlängert das Leben.
Das sind schöne Abschlussworte. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und die kompakte Zusammenfassung vom APO-Kongress. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Auf Wiederschauen.
Wiedersehen.
Das war unser Best-of vom APO-Kongress in Pörtschach zum Thema Anti-Aging und Longevity. Vielen Dank an die Tagungspräsidenten Magister Susanne Ergot-Badawi und Universitätsdozent Dr. Peter Janssen-Dürr für die wertvollen Einblicke. Den ausführlichen Kongressbericht mit einer Zusammenfassung aller Fachvorträge finden Sie in der aktuellen ÖAZ. Außerdem widmet sich die neue ÖAZ Tara mit der Gesundheit der Gen Z Von fitnessorientierter Proteinsupplements über Digital Detox bis hin zu nachhaltigen Gesundheitsprodukten beleuchten wir, was die junge Generation heute in puncto Gesundheitsthemen bewegt. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenwünsche. Schreiben Sie uns gerne an redaktion@apoverlag.at. Wir melden uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen, spannenden, apothekenrelevanten Thema. Bis dahin bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einem Apotheker, einer Apothekerin.